ARD.
Eigentlich müssten wir in der Tagesschau viel mehr Haare sehen, zumindest aus Berlin. Denn Politikerinnen und Politiker brauchen nicht so sehr wie ein dickes Fell. Attackiert vom politischen Gegner, angepöbelt am Wahlkampfstand, überfallen beim Plakatekleben. Wieso wird der Ton immer schärfer? Und warum scheint Spalten spannender als Versöhnen? Hetze, Krisen, Umbrüche. Kann Politik noch zusammenführen? Das fragen wir heute die Co-Chefin von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang, und den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und heutigen CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Laschet. Schönen guten Abend, herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Schönen guten Abend, da ist die richtige Kamera. Herzlich willkommen in Ihrem Studio. Und ich freue mich über den Besuch von Ricarda Lang und Armin Laschet. Danke. Ja, aus traurigem Anlass müssen wir heute Abend mit einem Mord beginnen, denn nichts anderes ist es, ein Mord an einem Polizisten in Mannheim. Wir sehen jetzt das Foto von dem Tatort. Am Freitag ist ein 25-jähriger afghanischstämmiger Mann auf einer islamkritischen Veranstaltung aufgetaucht und hat dort 5 Menschen verletzt und einen getötet. Der attackierte Polizist erlag heute Abend seinen Verletzungen. Damit haben wir es, Herr Laschet, möglicherweise mit einem neuen Fall von islamistischem Terror zu tun.
Ja, wir haben es zuerst mal mit einem schrecklichen Mordfall zu tun. Wahrscheinlich, und nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher, verübt von einem Islamisten, der bisher nicht auffällig war, was die ganze Sache natürlich noch mal beunruhigender macht, dass auch Menschen, die gar nicht auffallen, plötzlich zu solchen Taten schreiten können. Und insofern ist das in diesem Wahlkampf ein ganz schrecklicher Tag.
Mhm. Wir kennen, Sie haben es gesagt, wir kennen sein Motiv noch nicht. Aber weil er auf einer islamkritischen Veranstaltung aufgetaucht ist, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es einen islamistischen Hintergrund gibt. Frau Lang-Christian Lindner von der FDP hat vor kurzem getwittert, Schluss mit falscher Toleranz. Wo genau ist die Bundesregierung nicht tolerant an der Stelle?
Ich denke nicht, dass wir tolerant an dieser Stelle sind und vor allem dürfen wir es auch in keinster Weise sein. Und das ist klar, der Islamismus ist der Feind einer freien Gesellschaft und genau als solcher muss er auch behandelt werden und muss er bekämpft werden, sicherheitspolitisch und gesamtgesellschaftlich. Also da darf es kein Vertun geben, da darf es keine Rechtfertigungen geben. Das gilt in der Zukunft, das muss aber auch für die Vergangenheit gelten. Das ist keine Debatte, die wir jetzt von Neuem führen, sondern eigentlich müssten wir sie seit Jahren geführt haben.
Haben Sie die denn geführt seit Jahren?
Ich glaube, in Teilen ja. Und in Teilen sind ja auch Dinge passiert. Aber wahrscheinlich gab es doch manchmal die Tendenz in Deutschland, glaube ich, dass die einen gesagt haben, lasst uns über Rechtsextremismus diskutieren. Und die anderen gesagt haben, lasst uns über Islamismus diskutieren. Dass es ein bisschen ein Entweder-Oder gab. Das darf es aber aus meiner Sicht nicht geben. Weder ist es richtig, wenn jetzt Leute sagen, wegen Islamismus sollten wir nicht über das Video in Sylt reden. Noch wenn andere sagen, wir sollten über Islamismus schweigen, weil wir mit der Debatte vielleicht den Falschen die Hände spielen. Ich glaube, gerade die Debatte nicht zu führen, das würde am Ende den Falschen die Hände spielen. Wir müssen das in der demokratischen Mitte hinbekommen, alle Feinde der Demokratie, alle Feinde der Freiheit gleichermaßen zu bekämpfen.
Aber haben Sie denn die Islamismusdebatte speziell in Ihrer Partei offen und ehrlich geführt? Es gibt noch einen Tweet von heute Abend. Damiel Bayers von den Grünen, der Finanzminister in Baden-Württemberg, hat getwittert, es wird höchste Zeit für eine ehrliche Debatte über die Gefahren von Islamismus ohne Naivität, ohne Scheuklappen, ohne doppelte Standards. Wenn ihr diese Debatte einfordert, heißt das, dass es die Debatte bei den Grünen so nicht gab?
Natürlich gab es die Debatte auch bei uns. Also gerade Omid Nuripur, mein Co-Vorsitzender, hat ein Buch geschrieben über, wie bekämpfen wir eigentlich den Dschihadismus. Er hat immer wieder in den letzten Monaten auch gefordert, dass es ein klares Vorgehen gibt in einer Zeit, wo ja internationale Lage die Radikalisierungstendenzen auch hier in Deutschland verstärken. Zum Beispiel die Forderung danach, dass das Islamische Zentrum in Hamburg geschlossen wird, wo ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstehe, warum das nicht der Fall ist, warum das immer noch offen ist.
Aber verstehen Sie die Forderung
aber,
von
wie
Herrn
gesagt, Bayers? Nein, ich habe das ja gerade auch gesagt, dass wir wahrscheinlich manchmal die Tendenz hatten als Gesellschaft, dass manche vielleicht vor der Debatte zurückgestreckt sind, weil sie dachten, damit helfen wir am Ende den Rechtspopulisten, wenn wir darüber jetzt offen und ehrlich sagen, nein, wir sind ja Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Aber genau das darf nicht die Herangehensweise sein, weil ich glaube, wenn wir innerhalb der demokratischen Mitte diese Debatte nicht führen, dann hilft das aber den Rechtspopulisten. Und es gibt ja auch eine Wesensverwandtschaft, eine ideologische Gleichheit zwischen den rechtsextremen Islamisten. Das ist die Ablehnung Ablehnung der Vielfalt, das ist die Ablehnung der Demokratie und vor allem ist es die Ablehnung der am Ende sogar mörderische Kampf gegen die Freiheit. Und diese Freiheit gilt es gerade zu verteidigen.
Mhm. Herr Laschet, Sie waren 5 Jahre lang, glaube ich, Integrationsminister auch in Nordrhein-Westfalen und kennen auch diese Debatte, auch gerade aus den Flüchtlingsjahren 2015, 2016. Haben wir da tatsächlich ein Leck in der ehrlichen Debatte? Wie würden Sie das beurteilen? Wir haben gerade vergangene Woche in dieser Sendung darüber geredet, dass die Straftaten, die religiös motivierten Straftaten in Deutschland zu 200% zugenommen haben im Vergleich von 22 zu 23. Wird dem Rechnung getragen? Ausreichend?
Also wir haben aus der Zeit, als ich Integrationsminister war, das ist ja schon etwas länger her, 2005 bis 2010, damals gab es einen großen Aufbruch in der Integrationspolitik. Es war das erste Ministerium, obwohl es schon 50 Jahre Einwanderung gab, war das das erste. Dann haben wir viel Zusammenhalt in diesen Jahren erlebt. Wolfgang Schäuble hat dann den Satz gesagt, der Islam ist Teil der deutschen Gesellschaft, hat die Islamkonferenz begründet. Angela Merkel hat erstmals eine Staatsministerin im Kanzleramt berufen. Also alle haben erkannt, wir wollen der Integration zum Erfolg helfen. Dann gab es aber immer wieder Rückschläge. 2010 kommt das Buch Sarrazin auf den Markt. Millionenauflage mit der These, der Islam ist gar nicht integrierbar, um es mal verkürzt zu sagen, und das mit Statistiken belebt. Dann kommt die Flüchtlingsdebatte, wieder eine andere Debatte, 2015. Und in all den Jahren haben wir viele Extremismusformen oft zu spät erkannt. Im Rechtsextremismus, heute ist ja auch oder in diesen Tagen der Jahrestag des Kolbstraßen-Bombenanschlags, hat man lange gedacht, das ist eine Milieukriminalität, es gibt keinen Rechtsextremismus. Bis man gemerkt hat, es war der NSU, der mordend durchs Land zog. Und wir dürfen jetzt nicht den gleichen Fehler machen, dass wir den Islamismus, der in der Tat an den Zahlen, die Sie gerade belegt haben, immer aggressiver auch auftritt, dass wir den jetzt unterschätzen.
Was müssen wir denn?
Also,
was
man muss denn folgen alles jetzt bekämpfen. Man muss aber über alles reden. Ich höre, dass es heute Demonstrationen in Mannheim gibt gegen die AfD. Bin ich sicher, ob das heute gerade der richtige Tag ist. Die AfD muss man auch bekämpfen, ja. Und man muss Antisemitismus an den Hochschulen bekämpfen, ja. Aber man muss auch benennen, was es an islamistischen Vorstellungen, an Kalifatsfantasien und all diesen Dingen auch im Land gibt.
Mir fällt halt nur auf, dass sofort reflexartig von ganz vielen Ihrer Kollegen auf Friedrich Merz hat sich ähnlich geäußert, dieser Satz, Schluss mit der falschen Toleranz. Als hätten wir diese Debatten nicht geführt. Also
nein, die Debatten sind geführt worden. Nur man muss dann auch konsequent handeln und diesen Dingen genauso nachgehen. Also wir haben uns alle lange über Sylt aufgeregt. Aber über das Kalifat war nicht die Empörung ganz so groß. Während wir 75 Jahre Grundgesetz feiern, waren an der Technischen Uni Berlin die antisemitischen Vorfälle und an der Humboldt-Universität auch. Und erst mit viel, viel Druck hat man das dann gestoppt, mit einem Polizeieinsatz, den die Präsidentin gar nicht wollte. Also ich glaube, da, wo so etwas stattfindet, muss man es benennen, dagegen vorgehen. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen auch das Gefühl haben, das machen die bei jedem Thema, was gegen unsere Verfassung geht. Mhm. Ja, nicht nur bei den einen und nicht nur bei den anderen. Denn wenn wir es nur bei den einen machen, ist der andere Teil der Gesellschaft wieder aggressiver.
Und man nährt möglicherweise den Rechtspopulismus an der Stelle, wenn man es nicht benennt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es nichts bringen würde. Aber es geht mir gar nicht nur darum, man nährt damit die Falschen oder sowas, sondern das, wofür wir einstehen. Sie haben es gesagt, 75 Jahre Grundgesetz. Wofür steht das? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau gegen diese Überzeugung wendet sich ja der Extremismus. Ich finde aber, dass Sie über Integrationsdebatten ja zum Beispiel auch als eigentlich einen Rückschlag in dieser Debatte das Buch von Sarrazin angesprochen habe. Wenn wir diese Debatte jetzt führen, was wir müssen, es ist wichtig, dass wir sie nicht mit Generalverdacht führen, dass sie nicht mit pauschalen Verurteilungen führen. Denn wir wissen, auch in der Polizei arbeiten heutzutage viele Muslime. International sind es gerade muslimische Bevölkerung, die insbesondere Opfer von Islamismus werden. Das heißt, den Muslimen, die in unserem Land leben, die sich an dieses Grundgesetz gebunden fühlen, denen muss man die Hand ausdrücken. Denen muss man sagen, ihr seid Teil dieses Landes und gemeinsam stellen wir uns gegen die Extremisten, gemeinsam stellen wir uns gegen die Verfassungsfeinde.
Das ist eine vielschichtige Debatte, die jetzt möglicherweise erst beginnt. Wir wollen einen Cut machen an der Stelle, weil das, worüber wir jetzt reden wollen, das gehört nicht richtig zusammen. Und es geht trotzdem um Gewalt, verbale und körperliche Gewalt, die die Demokratie nicht minder angreift. Die vielen, Sie wissen genau, worüber ich spreche, die vielen Übergriffe und Attacken auf Politikerinnen und Politiker, Matthias Ecke von der SPD, Marie Kollenroth von den Grünen, Und gestern der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter, der vor einem 55-jährigen Mann, der Querdenker-Szene zugehören soll, angegriffen wurde, weil er ihn für einen Kriegstreiber hält. Frau Lang, wie erklären Sie diesen massiven Anstieg dieser Übergriffe?
Also ich habe gestern tatsächlich auch mit Roderich Kiesewetter geschrieben. Ich hatte mich bei ihm gemeldet. Ich glaube, einer der fairsten Kollegen, die ich so im Bundestag kennengelernt habe, gegen niemand wäre das gerechtfertigt, aber in besonderem Maße erschreckend für mich in dieser Situation. Und der hat mir auch gesagt, sowas habe ich im Wahlkampf noch nie erlebt. Was wir sehen, ist eine Form der Enthemmung. Ich glaube, es ist nicht neu, dass es im Wahlkampf zu harten verbalen Attacken kommt. Es ist nicht neu, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die auch den politischen Wettstreit verachten, ne? Aber was sie sich trauen, dass sich das in tatsächliche Gewalt umsetzt. Und was mir so wichtig ist dabei, dass wir verstehen, das sieht man ja auch in der Aufzählung, die Sie gerade gemacht haben, das richtet sich nicht gegen eine Partei, das richtet sich nicht gegen einen Politiker, sondern am Ende richtet es sich gegen die Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert. Dass wir freie Wahlen haben, wo jeder frei seine Meinung äußert und auch für diese Meinung werben kann. Dass wir eine Demokratie haben, die auf ehrenamtlichen Kommunalpolitikern basiert, die keine Angst haben dürfen, wenn sie Plakate aufhängen gehen. Und dass wir am Ende auch in einer Demokratie nicht das Recht des Stärkeren, das Recht der Straße, das Primat der Gewalt haben, sondern unterschiedliche Meinungen, mit denen auch konkurrieren, aber am Ende zusammenfeiern
müssen. Aber viele haben eben derzeit Angst. Herr Laschet, Sie sind 30 Jahre in der Politik. Wann hat das begonnen? Gab es so einen Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt fängt es an, wie soll ich sagen, zu kippen in diese Richtung der aggressiven Stimmung, die wir derzeit erleben?
Wenn erst die letzten Jahre. Mhm. Also wir haben doch in den 80er Jahren leidenschaftlich, auch polemisch, auch kritisch Friedensdebatten gehabt. 300.000 im Bonner Hofgarten gegen die Nachrüstung, die anderen dafür. Auch das Wort Kriegstreiber ist da gefallen, wenn einer den anderen die Meinung nicht teilt, gesagt, du bist ein Kriegstreiber. Aber es gab nie Übergriffe, es gab nie Gewalt gegen Einzelne. Und jetzt trifft sie ja die unterschiedlichsten Menschen. Der Kollege Ecke in Sachsen hat ja nichts anderes gemacht als Plakate aufgehängt und wird dann angegriffen. Roderich Kiesewetter, mit dem ich auch noch mal darüber gesprochen habe heute, schildert mir, der kam aus dem Nichts auf mich zugeschossen. Dann kam es zu dieser Reigelei. Er wollte das eher sogar tief halten, aber es hat dann diese Wucht gehabt. Und das sind jetzt wir, die in der Berufspolitik stehen. Aber die Ehrenamtler, die erleben das ja auch. Und das ist fast das viel Gefährlichere. Weil da sagen sich jetzt zig Leute, weißt du, ich will mich hier für die Stadt engagieren. Wenn ich dafür bedroht werde, angegriffen werde, dann mache ich das nicht
aber
mehr.
Aber wie geht Ihre Erklärung?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich kann es abschließend nicht erklären. Ich glaube, die Polarisierung, die in der Gesellschaft da ist, kommt natürlich zum Teil über soziale Medien. Da ist schon die Sprache enthemmter als vor Jahren. Vor Jahren schrieb man böse Leserbriefe. Jetzt attackiert man anonym im Netz irgendeine Person. Da ist schon eine gewisse Enthemmung da. Bestimmte Clips werden verfälscht, jeweils mit politischem Nutzen, übrigens von allen. Es gibt ja auch schon Islamisten, die jetzt diesen Anschlag sogar gutheißen. So, da finde ich zum Beispiel, muss man direkt nachgehen, herausfinden, wer war das und den auch haftbar machen. Und dann ist es, glaube ich, ein Stück auch die Art, wie wir unter uns diskutieren. Mhm. Also ich glaube, da hat es vertieft nochmal mit Corona begonnen, in meiner Meinung. Das Abwägen war nicht so sehr gefragt. Mhm. Und jeder, der Maßnahmen in Frage stellte, wurde leicht in die Ecke gedrängt. Und hier zu einer Diskussionskultur zu kommen, dass man auch sagen kann, ich sehe das aber anders. Ich sehe das übrigens auch, kann einer sagen, mit dem Krieg anders. Mhm. Ich bin dafür, die Ukraine zu unterstützen, ohne Zweifel.
Kommen wir noch zu
aber wenn jemand sagt,
aber ich würde gerne bei, ja, gern bei der Sprache bleiben. Ich würde gerne bei der Sprache bleiben und auch so ein bisschen im Umgang untereinander zwischen den Politikerinnen und Politikern genauer hinsehen. Sie sind ja selbst, Frau Lang, oft genug schon Opfer von Attacken gewesen, vor allem in Social Media. Mhm. Aber eben bleiben wir mal beim politischen Gegner. Sie sind geboren, als Armin Laschet in den Bundestag kam, 94. Sie haben dann ein Abi gemacht von 1,1, dann aber ihr Studium abgebrochen. Und genau das ist es, was politische Gegner Ihnen ununterbrochen, seitdem Sie mit 28 Jahren die jüngste Parteivorsitzende geworden sind, vorwerfen. Wir hören mal den CDU-Vorsitzenden.
Das sind diese 20-jährigen Studienabbrecher, die hier im Deutschen Bundestag sitzen und die uns von morgens bis abends die Welt erklären. Das lassen wir uns von denen nicht gefallen.
Tja, fühlen Sie sich da angesprochen?
Ich glaube, er will mich wahrscheinlich ansprechen. Mhm. Also das ist 20 bin ich nicht mehr, da bin ich ein paar Jahre älter. Aber man weiß ja, wer damit gemeint ist. Wir sehen Markus Söder, der noch ein Stück weiter gegangen ist.
Er hat immer gesagt, politischer Aschermittwoch, aber das ist ja jetzt nicht im Bierzelt.
Aber auch an einem politischen Aschermittwoch, ob ich jetzt zwei andere Parteivertreter wie Kevin Kühnert und mich mit einer Hündin vergleiche, übrigens auch, ob ich Steffi Lemke, eine Ministerin, mit Margot Honecker vergleiche, unter der sie selbst gelitten hat, als Freiheitskämpferin innerhalb der DDR. Das sind schon nochmal andere Fragen. Und ich glaube, was wir wieder hinbekommen müssen, und da will ich teilen, Sprache hat ja Einfluss darauf, wie wir miteinander umgehen. Auf Sprache folgt immer wieder auch Gewalt. Das ist keine neue Erkenntnis, dass eine Verrohung der Sprache auch eine Verrohung der Gesellschaft dabei bringt. Und mir geht es nicht darum, dass ich mit Samthandschuhen angefasst werden muss. Das habe ich auch nicht gemacht in der Vergangenheit bei vielen, bestimmt auch nicht gegenüber Friedrich Merz. Da wird man auch viele Clips finden, wo ich nicht gerade freundlich mit ihm umgehe. Aber dass wir sagen, bestimmte Dinge müssen doch dabei gelten. Und das ist erstens Anstand, dass ich nicht auf die Person persönlich gehe, dass es nicht um die persönliche Zerstörung geht. Und dass es doch einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel sage, jemand macht eine komplett verfehlte Energiepolitik oder jemand mit Margot Honecker vergleiche. Und das sollten wir vielleicht den Aschermittwoch am Aschermittwoch halten. Aber miteinander als Demokraten, wir sagen, wir sind getrennt in den Farben, gar keine Frage. In vielen Inhalten sind auch wir beide, aber vereint im Schutz der Demokratie, und das ist auch eine eigene Verantwortung.
Haben sich Friedrich Merz und Markus Söder da im Ton vergriffen? Also es gibt noch ein anderes Beispiel. Paul Ziemiak, Ihr Generalsekretär. Der hat auch in den 20ern sein Jurastudium abgebrochen. War der deswegen schlechterer Generalsekretär? Darf man ihm das vorwerfen?
Also zunächst mal habe ich einen Bundestagswahlkampf erlebt. Und es gibt dann wissenschaftliche Untersuchungen, wer eigentlich die meiste Hetze abbekommen hat. Und das war nicht Annalena Baerbock und nicht Olaf Scholz, sondern das war bei über 50% genau ausgewertet bei mir.
Das, da kommen auch wir auch noch Person. Zu, aber Sie
ja,
können
ja,
sich, Sie
jetzt
können sich kurz dazu äußern.
Deshalb bin ich vielleicht auch etwas unempfindlicher bei diesen Dingen. Ich finde, es sind so viele Bemerkungen über die früheren Berufe von Friedrich Merz gemacht worden, dass er auch mal sagen darf, da gibt es auch Leute, die uns jetzt, er hat ja im Plural gesprochen, da gibt es jetzt manche im Bundestag, die nicht mal eine abgeschlossene Ausbildung haben.
Aber
und die uns
war ja
jetzt
klar, dass er sie meint.
Nein, ich glaube nicht, dass er nur, oder ich weiß, vielleicht auch, aber es gibt in jeder Fraktion prominente Leute, wo man das einfach mal benennen darf. Das finde ich noch nicht Hetze. Hetze gibt es auch, aber bei dem Fall würde ich sagen, kann man nicht sagen, aber ist aber noch nicht die Hetze, die zur Gewalt
führt. Richtig, aber es war Friedrich Merz, der sehr dezidiert die Grünen zum Hauptgegner ausgerufen hat.
Das ist ja eine andere Frage.
Ja, aber das gehört ja dazu, und das dürfte Ihnen als Gründenken-Vordenker nicht gefallen haben.
Er hat das ja präzisiert, dass er gesagt hat, die Grünen sind unser Hauptgegner in der Bundesregierung. Mhm. Weil bei dem, wie die Ampel sich darstellt, bei vielen Punkten eher meint, dass die Grünen das Problem seien. Das meinen in der Koalition vielleicht auch manche. Also insofern ist er da auch nicht ganz alleine. Ich glaube trotzdem, was uns gelingen muss, und Sie haben ja gefragt, war das früher eigentlich nicht so? Früher war das auch in der Schärfe genauso. Ich möchte nicht wissen, wie Franz Josef Strauß oder Venor oder andere über die Wettbewerber gesprochen haben, im Zweifel schlimmer. Nur die Frage ist, ob das in einer respektlosen Art und Weise gemacht wird, dass ein anderer sich dann ermutigt fühlt, auch Gewalt auszuüben. Mhm. Das, finde ich, ist das Entscheidende. Und Friedrich Merz ist nun keiner, der von den anderen Parteien immer geschont wird.
Das stimmt, und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Und da, ich finde, aus meiner Sicht fängt es nicht erst da an, wo dann andere sich angesprochen, Gewalt auszuüben. Da wird es natürlich gefährlich, das ist ganz klar. Aber wenn wir uns anschauen, woher kommt allgemeine Verrohung der Gesellschaft, dann hängt das schon auch mit einem Vertrauensverlust in demokratische Institutionen und auch in demokratische Politik zusammen.
Welchen Anteil daran hat die grüne Politik selbst?
Ich glaube, vielleicht bin ich erst noch, ich kann gleich auch was zu unserem Anteil, aber ich glaube, dass wir alle als demokratischen Parteien daran Anteil haben. Denn was sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht schon verstärkt hat, ist, dass man sich extrem schnell in Empörungsdebatten verliert. Also immer geschaut wird, wo hat jemand einen kleinen Fehler gemacht? Wo finde ich den Schnipsel, den ich rausziehen kann? Am besten ohne die 10 Sätze davor, ohne die 10 Sätze danach. Wo finde ich irgendwie ein Video? Nein, und tatsächlich, das ist ja so. Ich meine, wir können da Ihren Bundestagswahlkampf nehmen. Da war das so, dass ein Video von einem Lachen, ne, diesen gesamten Bundestagswahlkampf dominiert hat. Ehrlich gesagt, mehr darüber geredet wurde, als über die außenpolitische Ausstellung Deutschlands oder wie man das Land gerechter macht. Und ich will nicht mal sagen, dass ich da nicht Teil davon war. Wahrscheinlich habe ich mich auch dazu geäußert. Wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich mich das auch genutzt, weil wir alle oft, und da spielen die sozialen Medien auch ein bisschen ihren Anteil, man weiß, wenn ich es noch ein bisschen hämischer ausdrücke, wenn ich es noch ein bisschen gemeiner, persönlicher ausdrücke, gibt es 10-mal mehr Likes, als wenn ich eine sachliche Kritik, das war nicht klug, aber jetzt geht es um andere Themen, lassen Sie es abschließen. Und wir müssen, und das vielleicht auch da, das ist übrigens auch, wenn jetzt über die Frau von Friedrich Merz tagelang diskutiert wird, die sich in einem Videoschnipsel blöd, gar keine Frage, aber auch nicht furchtbar schlimm verhalten hat, dass wir alle, glaube ich, wegkommen müssen von diesen Empörungsdebatten und wir mehr sagen, wie diskutieren wir über die Probleme, die übrigens die Leute, die im Alltag vielleicht auch mehr beschäftigen, um das Vertrauen in die Demokratie wieder zu stärken.
Aber darf ich mal fragen, finden Sie das persönlich verletzend, wenn einer sagt, Sie haben ja gar keine Ausbildung?
Nein, das finde ich jetzt nicht verletzend.
Da würden Sie sagen, ich bin trotzdem gut.
Da sage ich auch, also wenn überhaupt jemand mich auf dieses Thema anspricht, dann finde ich das überhaupt nicht verletzend, das ist ja erstmal ein gutes Recht. Also dass auch Bürgerinnen und Bürger fragen, was hat die eigentlich davor gemacht, was hat die gelernt, was macht die zu einer guten Politikerin? Ich sage dann immer, ich bin aus der Überzeugung, dass ich das und das mitbringe, das und das gelernt habe und sozusagen überzeugen will durch meine Arbeit. Manche überzeugt man, manche überzeugt man nicht. Ich finde, es ist dann ein Unterschied, wenn es zum Beispiel den Vergleich mit einer Hündin hat, wie es bei Markus Söder der Fall war. Ich finde es dann einen Unterschied wie bei Steffi Lemke, wo tatsächlich ein Vergleich mit einer DDR-Politikerin gemacht wurde. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch schauen, es gibt einen Unterschied zwischen hartes Angehen und tatsächlich persönliche Hetze. Das ist nicht das Gleiche. Wir sollten es auch nicht in einen Topf werfen, weil wir sonst auch wiederum alles emotionalisieren, moralisieren und empörungswert machen. Nicht alles, worüber man sich empören kann, sollte man sich drüber empören.
Aber wollten mir jetzt schon noch sagen, welchen Anteil die grüne Politik daran hat?
Naja, ich glaube,
selbstkritisch sehen Sie das, was...
Wenn wir uns jetzt die letzten Jahre anschauen, wo wir ja Teil dieser Bundesregierung waren, dann muss man auf der einen Seite sagen, wir haben einen riesigen Berg an ungelösten Aufgaben bekommen. Es gab erst jetzt vor 2 Tagen wieder eine Reportage dazu, wie Nord Stream 2 damals geplant wurde, wie sozusagen die Ukraine an dieser Stelle verraten wurde, wie man sich abhängig gemacht hat von russischem Gas und mussten das in einer absoluten Ausnahmesituation diese Fehler ausräumen. Das haben wir gemacht, das haben wir an vielen Stellen, wenn wir zum Beispiel in die Energiepolitik schauen, auch gut hinbekommen. In dieser Zeit haben wir es aber nicht geschafft als Regierung, und von der Regierung sind wir ja auch Teil, auch als Grüne, den Menschen genug Sicherheit zu geben, den Menschen das Gefühl zu geben, es gibt einen Plan, wir wissen, wo es hingeht und wir sind uns dabei auch einig. Und ich glaube, das kann man zum Beispiel dieser Regierung vorwerfen, dass wir streiten. Keine Frage, das gehört dazu. Aber dass, wenn man mal einen Kompromiss gefunden hat, der Kompromiss auch länger als 3 Tage hält, das würde auch dazu beitragen, dass wir mehr Sicherheit geben.
Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja mehrfach schon zugegeben, dass mit dem sogenannten Heizungsgesetz, dem Gebäudeenergiegesetz, ein ziemlicher Bock geschossen wurde von Seiten der Grünen. Nur jetzt hat er es auch noch mal folgendermaßen begründet.
Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen.
Echt jetzt? Ein Test? Ein Experiment bei einem Projekt, das extreme existenzielle Nöte ausgelöst hat?
Nein, selbstverständlich nicht. Sondern was er damit ausdrücken will, sind 2 Dinge. Erstens, dass, wenn man beim Klimaschutz vorangehen will, die Gesellschaft das mittragen muss. Man die Gesellschaft überzeugen muss und genau den Menschen auch in der Veränderung diese Sicherheit geben muss. Und dass man beim Gebäudeenergiegesetz das offensichtlich nicht gut genug gemacht hat, weshalb man Teile der Gesellschaft verloren hat, die man aber braucht, weil Klimaschutz niemals funktionieren wird, wenn es ein Elitenprojekt ist. Niemals funktionieren wird, wenn es ein Avantgarde-Projekt ist, der einen Teil der Gesellschaft mitbringt. Und er hat dann ja auch selbst gesagt, selbstkritisch, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ehrlich gesagt würde ich mir das von mehr Politikern wünschen, dass man mal die Fähigkeit hat, auch zu sagen, an dieser Stelle wollten wir das Richtige, haben es aber auf den falschen Weg gemacht, daraus lernen wir. Weil ich glaube, auch das ist was, wenn es um Vertrauen in Politik geht, ist Politik in der Lage zu lernen aus seinen Fehlern. Wir haben aus dem Gebäudeenergiegesetz gelernt. Ich würde mir wünschen, die Parteien der Großen Koalition könnten genauso sagen, wir haben aus Nord Stream 2 und den Fehlern, die wir da gemacht haben, gelernt.
Haben Sie daraus gelernt?
Ja, ich glaube, jeder hat gelernt, klar. Das war übrigens nicht nur die Große Koalition, es waren ja viele beteiligt an der Energiepolitik der letzten 20 Jahre. Aber ich will das ist gar nicht an diesem einen Beispiel fest.
Ich würde gerne dabei bleiben, Herr Laschet. Ich würde gerne wissen, ob Sie...
Ich würde gleich noch mal tiefer gehen, warum diese Aggression kommt, aber gerne.
Wenn Sie jetzt gerade schon gesagt hat, die Energieprobleme, die wir heute haben, die haben ihre Wurzeln in der Großen Koalition.
Das sehe ich nicht so.
Warum sehen Sie das nicht so?
Ja gut, das erste Energieproblem haben wir durch einen Ausstieg aus der Kernenergie in der rot-grünen Zeit Schröder. Dann 2011 durch einen nochmal erst eine Verlängerung der Laufzeit und dann einen Ausstieg nach Fukushima in der Regierungszeit Merkel, CDU und FDP in dieser Zeit in der Verantwortung. Und weil man aus der Kernenergie ausstieg, so steht das in jeder Begründung für die Braunkohle in Nordrhein-Westfalen, die SPD und Grüne beschlossen haben, sagt man, wir brauchen deshalb die Kohle, weil wir aus der Kernenergie aussteigen.
Sie würden nicht zugeben, dass die Merkel-Regierung sich sehenden Auges in russischer Abhängigkeit
befindet? Ja, aber das ist eine gute Frage. Man hätte das vielleicht heute mehr diversifiziert. Ich war immer skeptisch bei diesem LNG-Gas, das wir jetzt bekommen. Es wird klimaschädlicher abgebaut, es wird mit Schiffen über den Atlantik gefahren, ist zigmal so teuer. Und das war damals eine Abwägung, wie man das macht. Und die Abhängigkeit, abhängig wird ja heißen, wenn wir dieses Gas beziehen, tun wir alles, was der Mensch, der uns das liefert, weil wir abhängig sind. Mhm. Wir haben aber in wenigen Monaten es geschafft, weg von diesem russischen Gas zu kommen.
Ja, aber für welchen Preis? Ein Preis, der von ganz, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern bezahlt haben, für die Energiepreise nach oben gegangen sind. Ein Preis, der von der Wirtschaft gezahlt wurde. Übrigens bis heute, die Probleme, die wir in der Wirtschaft haben, sind in großen Teil immer noch mit den gesprungenen Energiepreisen.
Aber wenn man dem Weg gefolgt wäre, dass man sagt, wir nehmen das nicht, wir nehmen gar kein russisches Gas, hätten Sie früher, wie der amerikanische Präsident Trump es wollte, sein LNG-Gas kaufen müssen. Klimaschädlicher und teurer. So, insofern, im Nachhinein war es wahrscheinlich ein Fehler, es so zu machen. Aber in jeder Zeit hat jede Regierung abgewogen.
Es geht nicht nur darum, dass man sozusagen zu dem Zeitpunkt, dass man dann alles gelassen hätte. Aber es ging darum, dass man sich nicht in dem Maße abhängig gemacht hat. Dass man, wie jetzt rausgekommen ist bei Nord Stream 2, das war ja noch geplant. Wenn es nicht diesen Regierungswechsel gegeben hätte und übrigens auch nicht den Angriffskrieg, hätten wir die Abhängigkeit ja noch weiter ausgebaut, Nord Stream 2, wo übrigens auch der Ukraine einfach falsche Dinge versprochen wurde.
Die Frage
und falsche
wäre,
Dinge vorgespiegelt wurden.
Was hätten Sie anstelle dessen?
Die erneuerbaren Energien deutlich schneller ausgebaut.
Nein,
die sind nicht in dem Tempo, wie sie jetzt ausgebaut sind. Und dann wäre man natürlich auch nicht in dem Maße auf LNG angewiesen.
Wir wollen nicht in Worthülsen
argumentieren. Das sind keine Worthülsen.
Ich bin mit Ihnen dabei, dass wir die regenerativen Energien ausbauen müssen. Aber auch die jetzige Regierung, auch der jetzige Bundesklima- und Wirtschaftsminister Habeck sagt, wir brauchen weiter Gas. Und er will zig neue Gaskraftwerke brauchen, weil wir Gas brauchen.
Gut. Ja, natürlich hat auch niemand gesagt, dass kein Gas gebraucht wird. Aber dass wir in dem Maße abhängig waren von russischem Gas, das lag an zwei Dingen. Und zwar einer falschen Russlandpolitik der Großen Koalition, die naiv gegenüber Putin und damit auch falsch gegenüber der Ukraine war. Und an einer zu wenig ambitionierten Energiepolitik, wenn es um die erneuerbaren Energien geht. Der Altmaier-Knick ist ja keine Erfindung der Grünen, sondern das hat man klar gesehen. Es gab einen Anstieg und dann gab es eine Delle, dann wurde nicht ausgebaut. Dann sind die Solarkraftwerke nach China gegangen, dann hat man hier einen Einbruch gehabt. Und das musste jetzt innerhalb von kürzester Zeit aufgeholt werden. Und das wurde von Robert Habeck aufgeholt. Als er angekommen ist in dieses Regierungsamt, waren die Gasspeicher leer. Die wurden verkauft, die wurden verscherbelt. Und wer musste dann all das aufholen? Und ich finde, da dann einmal zu sagen, das haben wir falsch gemacht, auch wir lernen daraus. Aber offensichtlich
Frage,
gibt es diese Bereitschaft.
Ich würde es ja sofort sagen. Nur die Frage ist, was wäre denn Ihrer Meinung nach, jetzt mal außerhalb die regenerativen ausbauen, sagt ja jeder, sage ich auch. Wäre die Alternative gewesen? Und wenn Sie über die Alternative, also früher Katar Gas nehmen, früher LNG Gas nehmen, also man hätte es diversifizieren müssen.
Genau.
Aber auch das hätten auch die Grünen geschimpft. Wie könnt ihr Gas in Katar kaufen?
Aber die Diversifizierung.
Oder wie könnt ihr bei Trump LNG Gas kaufen, was mit Fracking gebaut wird? Jede Form, die man macht, wird eine öffentliche und kritische Diskussion.
Ich höre jetzt die ganze Zeit, wahrscheinlich würde ich Ihnen zustimmen. Ich würde gerne mal ganz klar von Ihren hören, wie Sie heute dazu stehen. Also, die Merkel-Regierung, die Große Koalition, hat Nord Stream 2 noch vorangetrieben, als alle osteuropäischen Staaten gewarnt haben vor einer russischen Abhängigkeit. Die USA haben gewarnt. Als Putin längst die Krim annektiert hatte, als er schon im Donbass Krieg führte und als dann im Juli 2022 er begann, in Deutschland das Gas langsam zu drosseln, da hat ja nun der Letzte kapiert, wie erpressbar waren. Und Sie haben, ich glaube, im Juli 2021, als Putin anfing, hunderttausende Soldaten an der ukrainischen und russischen Grenze aufmarschieren zu lassen. Hier in der AD, weiß ich noch genau, in den Tagesthemen gesagt, Nord Stream 2 ist und bleibt ein wirtschaftspolitisches Projekt. Würden Sie heute sagen, das war ein Fehler, das so einzuschätzen?
Ich würde noch einmal sagen, in jeder Zeit muss man über die Alternativen dann diskutieren. Und ich glaube nicht, dass der Krieg verhindert. Naja, aber die Russen haben das Gas abgeschaltet und in wenigen Monaten waren wir autark. Wir waren nie abhängig.
Aber natürlich waren wir abhängig. Wir sind autark geworden, weil wir innerhalb von kürzester Zeit von Energiepreisen... Natürlich, auf, wenn man einen riesigen, einen milliardenschweren Preis dafür zahlt...
Wenn man in wenigen Monaten es hinkriegt... Wenn man es
Sie wollen also wirklich sagen, wir waren niemals abhängig von russischem
wir
Gas.
Sind,
das ist Ihre Überzeugung.
Abhängig ist man, wenn der eine Gas liefert und wir alles machen müssen, was der eine
Nein,
will.
Dann wäre man politisch gesteuert. Abhängig ist man dann, wenn man für den Preis dafür, dass man nicht politisch gesteuert wird. Und dafür haben wir uns entschieden. Wir haben als Bundesregierung gesagt, wir werden nicht die Ukraine fallen lassen. Wir werden nicht nach Putins Pfeife tanzen, sondern wir entscheiden uns hier auch für unsere Souveränität. Wir entscheiden für die Unterstützung der Ukraine. Aber wir haben einen riesigen Preis dafür gezahlt. Wie gesagt, viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr wussten, wie ich die Gasrechnung bezahlen kann. Dann Milliarden, die wir in die Hand nehmen mussten, um Energiepreisbremse voranzubringen. Aber wenn ich an einem Moment bin, wo ich nur dann weggehen kann von russischem Gas, wenn ich dafür eine Wirtschaftskrise in Kauf nehme, die zum Glück jetzt einigermaßen in Kontrolle kommt, wenn ich die Bürgerinnen und Bürger dafür teilweise die Existenz notreibe und Milliarden von Geld ausgebe, dann kann man nicht sagen, sie abhängig. Ich bin einfach ein bisschen überrascht. Wenn wir als Grüne sagen können, das Gebäudeenergiegesetz war richtig, dass wir es auf den Weg gebracht haben, aber wir haben auf dem Weg große Fehler gemacht und für die sich Robert Habeck sogar entschuldigt, dann verstehe ich nicht, warum die Große Koalition nicht sagen kann, dass wir Nord Stream 2 als wirtschaftliches Projekt anschauen. Das war ein Fehler, das tut uns leid,
okay,
heute würden wir es anders machen.
Ist ja in Ordnung, dann hätte, also unter dem Strich, im Nachhinein weiß man das alles. Manche sagen auch, der Minsker Prozess war falsch, den Angela Merkel gemacht hat. Eigentlich ist alles Angela Merkel schuld.
Nee, ich möchte gar nicht, dass Sie da ins Detail gehen.
Das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, Angela Merkel hat vieles für dieses Land angebracht, aber ich finde, als Partei kann man sich sein Erbe nicht aussuchen. Man kann die positiven Dinge, worauf Sie zu Recht beziehen, was Angela Merkel gut ist für dieses Land.
Frau Lang, wir haben lange Zeit unsere Sicherheitspolitik so reduziert, dass die Amerikaner für unsere Sicherheit einstanden. Wir haben billiges russisches Gas gehabt und wir haben mit China Geschäfte gemacht im Export. Das waren drei Bausteine, von denen man heute sagen kann, möglicherweise waren sie in dieser Konsequenz falsch. Ja. Aber wogegen ich mich wehre, dass man das an einer Koalition, an einer Partei macht, in diesen 20 Jahren haben alle einmal regiert. Sie sind mit aus der Kernenergie ausgestiegen. Sie haben immer gekämpft gegen das 2%-Ziel der NATO. Noch im Bundestagswahlkampf. Das sieht man jetzt seit der Zeitenwende anders. Und ich glaube, dass wir, vor allem die SPD, aber dann als Schröder und danach auch Merkel, sehr auf das günstige russische Gas gesetzt haben.
Herr Laschet, was ich jetzt gerade sage, man kann es nicht an einer Partei festmachen. Es ist ja sehr auffällig, dass die SPD immer wieder von sich behauptet und auch an sie herangetragen wird, die verfehlte Russlandpolitik besser aufzuarbeiten. Wann beginnt die CDU damit?
Ja, tut das. Sie diskutiert das sehr engagiert. Gerade der eben erwähnte Roderich Kiesewetter ist einer, der das sehr markant macht. Es gibt da andere Kollegen. Diese Debatte findet statt, ja. Nur ich stelle für mich immer die Frage...
Erwarten Sie das auch von Frau Merkel?
Was hätte man zu welchem Zeitpunkt... Ja, sie schreibt ja jetzt ihre Erinnerungen, da wird sie vielleicht auch manches erklären. Aber für mich ist immer die Frage im Nachhinein, was hätte man zu welchem Zeitpunkt anders entscheiden müssen? So, das ist ja dann die Kernfrage. Mhm. Da war die Entscheidung falsch, die hätte so und so laufen müssen. So, und das ist halt etwas vielschichtig, weil wir viele Krisen auch in dieser Zeit parallel hatten. Das müssen wir jetzt, glaube ich, können wir erörtern, aber von der Weltfinanzkrise über die Eurokrise, dann die Flüchtlingskrise. Und man hat da nicht ständig den Blick auf die Lage nach der Krim-Besetzung gehabt. Mhm. Müsste man unter heutigen Gesichtspunkten auch nach dem Einmarsch von Putin in der Ukraine sicher anders gewichten, ohne Zweifel.
Aber man hatte natürlich die Stimme aus Osteuropa. Man hatte die Menschen, die darauf gewarnt haben.
Ja.
Genau, die wurden ignoriert. Und das ist ehrlich gesagt auch was, was uns in Osteuropa lange vorgeworfen wird. Ich glaube, wir konnten einiges Vertrauen jetzt wieder wegmachen in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich auch, wenn wir über Europa sprechen, wie sehr wir zusammen, dürfen wir den Fehler nie wieder machen. Wir tragen eine Verantwortung, auch eine historische, finde ich, gegenüber Osteuropa. Und der sind wir in diesen Jahren, ehrlich gesagt, nicht genug gerecht geworden.
Wir waren bei dem aggressiven Klima, da wollten Sie auch noch was zu sagen, weil vielleicht können wir das anknüpfen an das, was auch schon angesprochen wurde und was Sie ja selber erfahren mussten. Wir würden da gerne noch mal genauer hingucken, nämlich in den Bundestagswahlkampf 21, als Sie in der Tat von allen Seiten attackiert wurden, weil Ihnen, wahrscheinlich würden Sie sagen, ein Lapsus passiert ist.
Nicht nur wegen der Sache.
Nicht nur wegen der Sache, aber das war die Sache, die sehr viel ausgelöst hat. Und wir können das Foto noch mal zeigen. Bei einem gemeinsamen Termin im Flutgebiet mit Bundespräsident Steinmeier ist Ihnen dieses Lachen herausgerutscht oder dieser Moment missglückt. Daraufhin brach eine Welle von Empörung los. Es sind so viele Leute über sie hergefallen. Die Medien, muss man auch selbstkritisch sagen, haben geschrieben, Laschets Lachen, ein verstörendes Bild, Karneval oder Kanzler. Also sie sind schon, man hat sich schon sehr lustig über sie gemacht. Haben Sie das Gefühl, man hat sie sehr ungerecht behandelt?
Nein.
So würden Sie es nicht sehen?
Nein. Also als erstes habe ich das ja schon zigmal erklärt. Wir standen hier in dieser Gerätehalle, der Bundespräsident sprach, vorher hatte jemand gesagt, neben dem Bundespräsident darf keiner stehen, der muss alleine stehen. Das ist auch nachher hat mir jemand gesagt, völlig verrückt, hätte sich gleich neben den stellen sollen, der hätte ich schon nicht weggejagt. Also, Bundespräsident spricht, man steht bestimmt 100 Meter entfernt, hört kein einziges Wort, was er sagt, und dann macht irgendeiner eine Bemerkung und man reagiert darauf. Danach geht der Bundespräsident zurück und ich stehe vorne. Und er hat auch freundlich geschmunzelt. Darüber hat sich aber in dem Moment keiner mehr aufgeregt. Nichtsdestotrotz, es war ein Fehler. Du musst in jeder Sekunde in einem solchen Wahlkampf auf dich selbst achten. Und,
war Ihnen das klar in dem Moment, dass das der Moment sein würde, der Ihnen Sie die Kanzlerkandidatur?
Ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund war. Mhm. Das ist übrigens auch nicht der einzige Maßstab jetzt in diesen, wie soll man sagen, in diesen aggressiven Negativ-Campaigning. Das war nicht der einzige. Mhm. Dass ein solcher Moment genutzt wird, ist ja logisch. Aber es sind, Herr Klingbeil hat das ja mal in Ihrer Sendung hier auch erläutert, mit einer Entschuldigung verbunden, Mitarbeiter von mir in so einer Matroschka-Puppe versteckt wurden, wo dann Maaßen und der Chef unserer Staatskanzlei drin war. Jetzt fängt die SPD schon übrigens wieder an, hat eine Matroschka-Puppe mit von der Leyen und macht die gleiche Anspielung, obwohl sie sich hier dafür entschuldigt hat.
Was also
und
ist die
diese
Lehre
Art
daraus?
Des Negativ-Campaignings, mhm. Das ist es, was mich mehr aufregt als das Lachen. Das Lachen war ja mein Fehler. Das andere, da habe ich aber gar nichts gemacht. Und ich habe immer gedacht, ich wurde als Mini-Trump bezeichnet, ich kann das gar nicht alles wiederholen. Ich habe immer gedacht, also
dem ist aber was vorhergegangen, ne? Dem vorhergegangen ist, dass Sie gesagt haben, die SPD stand in Wirtschafts- und Finanzpolitik und auf der falschen Seite der Geschichte.
Ja, soll ich die Fälle mal alle aufzählen?
Ja, darüber hat er sich dann aber aufgeregt. Also das ist nicht
ja,
immer alles
monokausal. Aber was heißt denn hier Mini-Trump? Ich habe immer gedacht, ich eigne mich eigentlich gar nicht zu einem Feindbild, so wie ich als Mensch und als Typ bin. Und trotzdem ist es was? Trotzdem ist das in diesem Wahlkampf gelungen, es so zu machen. Entweder lächerlich machen oder der Braunkohlemensch, das war so eher von der Klimabewegung. Ich in Nordrhein-Westfalen, 50 Jahre lang hat die CDU in Nordrhein-Westfalen gar nicht regiert. Mhm. Aber als ich es dann übernahm, waren alle so, brauche ich nicht erläutern.
Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Ich war also der Braunkohlemensch und ich war dies und jenes, egal. Und der erzkonservative Katholik und was der Teufel, was alles. Das nimmt man auf sich, denn es geht hier mit um eines der wichtigsten Ämter in Europa. Deshalb ist ein Wahlkampf da hart und ich habe da nie mich drüber beklagt, im Prinzip. Ich würde aber gerne, wenn ich darf, noch mal an den Habeck und an den Grund für die Wut.
Aber da müssen wir noch zurück. Das ist vorbei. Wir wollen bei unserem Thema bleiben.
Das ist das Thema. Ja. Ich glaube, jetzt sage ich es doch mal grundsätzlich nicht. Ja doch, der Wahlkampf, pass auf, der Wahlkampf, ja, der war hart. Ich habe es aber hingenommen. Ein Bundeswahlkampf ist halt hart. Ich klage da auch nicht drüber. Was die Debatten so schwierig macht, ist, wenn wir jedes Argument, was wir bringen, moralisch überhöhen und den, der die Dinge anders sieht, in die Ecke stellen. So, und das ist der Tief. Ich glaube, auch Robert Habeck hat die Bemerkung nicht so gemeint, wie sie zitiert wurde. Sie haben ihn, glaube ich, richtig erklärt. Aber dass man so tut an dieser Frage, an dieser Wärmepumpe, retten wir jetzt das Weltklima. Und wer du siehst das anders, dann bist du ein Klimaleugner. So, und ich könnte jetzt ganz viele Themen aufmachen. Und je mehr die eine Seite immer so total moralisch argumentiert, wird die andere Seite immer aggressiver. Ich würde das beginnen bei Corona, das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Beim Klima haben wir auch diese Neigung. Jetzt sagt dieser Tage, sagt Luisa Neubauer, dass die CDU jetzt gegen das Verbrennerverbot ist. Ist wie die Rechtspopulisten in Frankreich, Le Pen. Ja, man kann für oder gegen Verbrennerverbot sein. Aber es ist nicht immer alles Rechtspopulismus, wenn man einmal was anders sieht, sondern man kann sagen, es soll so bleiben, wie es ist. Ja, sagen viele. Aber man darf auch sagen, ich stelle das noch mal in Zweifel. Und wir haben immer die Neigung, alles, was jemand anders sagt, rechtspopulistisch zu nennen. Und die Leute, die dann so denken, werden dann noch mal aggressiver.
Führen wir Frau Lang diese Debatten zu moralisieren? Das ist ja ein Vorwurf, der oft den Grünen gemacht wird.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir eine Debatte darüber führen, welche Verantwortung wir tragen beim Klimaschutz. Wir sehen es gerade, wenn wir die Hochwassergebiete schauen. Da kann man sonst sehr deutlich sehen, wir können heutzutage nicht mehr über Wohlstand, nicht mehr über Sicherheit sprechen, ohne über Klimaschutz zu sprechen. Denn wir sehen, dass ein Wohlstand, der auf immer höheren CO2-Emissionen aufbaut, am Ende sich selbst gefährdet, am Ende eigentlich verloren gehen wird. Das heißt, das sind natürlich sehr, sehr grundlegende Fragen. Trotzdem, ich glaube, zu sagen, wir haben ein Ziel beim Weg dorthin, da kann man auch pragmatisch sein, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, da kann man darüber diskutieren, das ist wichtig. Ich habe aber zum Beispiel die Debatte über die Wärmepumpe da deutlich anders erlebt. Also ich glaube nie, dass jemand von uns gesagt hat, jetzt zumindest für mich kann ich das die Hand ins Feuer legen, wer gegen das Gebäudeenergiegesetz ist oder auch gegen die Wärmepumpe ist, der ist ein Rechtspopulist, wäre ja auch Schwachsinn gewesen, sondern der hat eine andere politische Meinung als ich.
Aber wir haben ja plötzlich eine... Was können Sie da sagen?
Nein, wer gegen das Verbrenner aus ist, der ist das nicht. Ich habe nicht ganz verstanden, dass man jetzt, das fand ich dann doch sehr populistisch, Unterschriften sammelt gegen die eigene Kommissionspräsidentin. Denn Ursula von der Leyen ist diejenige, die das Verbrennerverbot auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise kein Verbrennerverbot, das gab es so nie, sondern ein Verbrenner aus. Dass jetzt Manfred Weber das genaue Gegenteil sagt, dass dann eine Unterschriftensammlung gegen die eigenen Spitzenkandidaten geschaffen wird, das schafft doch totale Verunsicherung bei den Leuten. Die denken sich doch irgendwann, die da oben haben doch einen Knall, wenn ich gar nicht mehr verstehe, die, was wollen die denn eigentlich? Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere.
Das ist aber nicht recht.
Und ich glaube, das ist eine Art, in dem Fall jetzt von Populismus, die der Sache total schadet. Das hat aber nichts mit rechts zu tun in dieser Frage. Was wir, glaube ich, tatsächlich erleben, ich habe vorher dieses Empörungsthema angesprochen, ist, dass die Debatten, und das war bei der Wärmepumpe ähnlich, ich hatte Debatten, da saß mit Leuten am Tisch, die haben mir gesagt, die Wärmepumpe ist woke. Da dachte ich, was? Das ist eine Technologie. Das ist einfach eine gute Technologie. Die kann man da sinnvoll finden, die kann man da nicht sinnvoll finden. Aber es ist ja eine komplette Überstülpung von eigentlich fast einer identitätspolitischen Ausrichtung dieser Sachen, die auch niemand was bringt, wenn wir nicht mehr sachlich über Technologien, über die Frage, wie wir am besten zu CO2-Einsparungen kommen.
Rufen Sie das auch ein bisschen in Ihre eigene Partei hinein?
Ach, ich habe ja vorher gesagt, zum Beispiel Ihrem Wahlkampf, da war ich bestimmt auch Teil davon, diesen Lacher auszuschlachten. Und jetzt heute kann man sagen, aus der heutigen Sicht könnte man, glaube ich, wenn Sie eine stärkere Rolle noch in der Union hatten, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht für dieses Land, sondern eigentlich ganz gut. Und solche Sachen wie Mini-Trump sind offensichtlich absurd. Ich glaube, das kann man so klar sagen. Vor allem lenken aber diese Debatten, ne, von den aktuellen Fragen ab. Und ich glaube, dass das was macht mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich jetzt im Wahlkampf unterwegs war. Was mir rückgespiegelt wird, ist, dass das Gefühl entsteht, dass es in der Politik, leider auch manchmal innerhalb unserer Regierung, aber auch zwischen Regierung und Opposition, eigentlich nur noch um Gewinnen und Verlieren geht. Die Frage, wer hat den Punkt mit nach Hause gebracht, wer kann sich abends, jetzt blöd gesagt, ein Stern und seine Hausaufgaben hervorheben, ist es ein roter Punkt, ist es ein grüner Punkt, ist es ein gelber Punkt. Mich fragt kein Bürger, ist es ein roter Punkt, ist es ein gelber Punkt, ist es ein grüner Punkt. Die fragen mich, was bedeutet das für mich? Und ich glaube, davon müssen wir... Und das ist gar nicht so einfach, weil jeder, der sich aus diesem Spiel rauszieht, hat natürlich erstmal das Gefühl, ich kriege weniger Aufmerksamkeit, ich kriege weniger Popularität. Man sieht nicht so sehr, wofür ich mich eingesetzt habe. Aber wenn wir uns alle da nicht rausziehen, das Spiel weiterspielen, dann verspielen wir Vertrauen, weil am Ende ist für die Bürgerinnen und Bürger Politik kein Spiel.
Da würde ich zustimmen, weil das betrifft einerseits die Diskussion unter Demokraten. Also Opposition muss kritisieren, tut das auch, Regierung macht ihre Arbeit. Das muss respektvoll sein. In einer Regierung.
Wie kann die Politik wieder zusammenführen, heißt diese Sendung. Vielleicht mögen Sie da mal eine Antwort.
So ist es. In einer Regierung, damit fängt es schon an, muss jeder dem anderen Punkte gönnen. Mhm. Ich war ja Regierungschef in Nordrhein-Westfalen. Wenn der FDP-Wirtschaftsminister gut dastand, habe ich mich gefreut. Weil ich wusste, am Ende nützt es uns allen, wenn die Regierung als gut wahrgenommen wird. Wenn aber ich jedes Mal gucken würde, jetzt hat er aber verdammt gute Presse da im Moment. Und mein Eindruck war, ich war ja da nur Beobachter, der Robert Habeck war am Anfang total populär. Und als es den auch mal traf, war jetzt nicht der Kanzler und die anderen dabei zu sagen, lass den Robert in Ruhe, sondern man dachte, okay, kriegt er auch mal einen Dämpfer. Und das hat sich aber so eingespielt, dass es manchmal so ähnlich ist, wie Sie das gerade beschreiben. Jeder zählt nur, wo setze ich meinen Punkt? Und der Bürger hat als Ganzes den Eindruck, ja, die sind ja weder zerstritten oder die kommen nicht voran. Und deshalb glaube ich, wenn eine Regierung super daständen würde, würden auch nicht so viele in den Protest gehen.
Also es ist eine reine Kommunikation.
Auch. Ja, es ist eine menschliche Frage, wie führt man so eine Regierung. Und es ist auch eine Frage, ja, vielleicht nicht alles immer gleich in eine Kachel zum zum Kampfthema zu machen. Ich sage mal dieses Sylt-Beispiel wieder. Sylt passiert, da waren nun alle, haben sich empört, ja. Macht die SPD am Abend eine Kachel, Deutschland den Deutschen, wollte das jetzt karikieren, muss sich am Abend dann wieder für die Kachel entschuldigen. Mhm. Warum lässt man nicht einfach mal sowas aus dem Wahlkampf? Da sind die Grünen weniger aktiv als Klingbeil und die SPD.
Darf ich ganz kurz daran erinnern, was Sie gemacht haben danach? Sie haben nach der Veröffentlichung des Sylt-Videos gesagt, ihr habt den Wortlaut nicht im Kopf, aber ziemlich auftrumpfend, sehr gut, dass diese Leute alle den Job verloren haben.
Nein, bei Social Media hat die AfD oder die Rechten ein bisschen das so gedreht. Es war eine Diskussion. Bericht aus Berlin, letzte Sendung von Tina Hassel. Und ich habe beschrieben das Faktum, dass alle diese Menschen ihren Job verloren haben, einen hohen Preis bezahlt haben. Und habe hinzugesagt, ich hätte mir gewünscht, dass an dem Wochenende rund um das Grundgesetz gleichermaßen auf die als Antisemiten in der Uni in Berlin sichtbar waren oder die beim Kalifat sich so geäußert haben, genauso viel Empörung gewesen wäre. Ich finde den Pranger nicht gut, um das hier auch noch mal klar zu sagen.
Also Sie finden es nicht gut, dass Sie Jobs
haben? Nein, ich habe nur attestiert, es ist so. Mhm. Und darüber entscheidet übrigens auch nicht die Politik. Das sind ja Arbeitgeber, die sagen, wir wollen den, der sich so exponiert, da nicht mehr sehen. Ich finde, es ist kein politisches Mittel, jemanden an den Pranger zu stellen und dafür politisch zu bestrafen. Der muss strafrechtlich oder politisch als falsch artikuliert werden, aber man muss nicht sagen, den brandmarken wir so, dass er seinen Job verliert.
Okay, Sie sind sich also, wenn ich so richtig subsumieren und richtig verstehen darf, in der Analyse einig, dass in der Kommunikation sich was ändern müsste. Nicht immer hin und her schieben, nicht immer den schwarzen Peter zuschieben und nicht so zuspitzen, dass es eben verletzend wird. Da wir Sie hier beide sitzen haben und da Frau Lang sich heute auch entsprechend gekleidet hat, wie ich sehe, nämlich schwarz-grün, wollen wir noch am Ende der Sendung einmal gucken, ob Sie denn auch politisch funktionieren könnten. Also Robert Habeck hat vor genau 11 Tagen gesagt, er könnte sich das gut vorstellen, schwarz-grün im Bund zu machen. Ist das auch Ihr Wunsch?
Nee, wir haben ja viele Bundesländer, wo das schon praktiziert und gelebt wird. Ich würde sagen, im Bund? Auch erfolgreich. Zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg. Im Bund sind wir gerade in dieser Regierung und wollen jetzt uns darauf fokussieren, mit denen das Beste rauszuholen. Aber wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung in Berlin, und zwar den Abschied von Jürgen Trittin, der nach sehr vielen Jahren der Politik uns verlassen hat. Ich wünsche ihm da alles Gute im Ruhestand. Und die Gastrednerin war Angela Merkel. Ich glaube, im Duo, das sich jetzt nicht viele vorstellen hätten können, vielleicht vor 10 Jahren, politisch doch sehr weit auseinander. Aber sie haben beide einen Satz gesagt, den wir uns, glaube ich, alle zu Herzen nehmen sollten. Und zwar, Demokraten müssen untereinander gesprächs- und auch koalitionsfähig sein.
Aber wie sehr
weil sonst gewinnen die Antidemokraten.
Sie haben Jamaika 2017 verhandelt, mitverhandelt, 2021, beide sind gescheitert. Ist 25 ein neuer Versuch wert? Also Jamaika nicht, sondern erstmal schwarz-grün. Würden Sie sich das wünschen? Sie sind der Vordenker dieses Modells.
Ich bin gar kein Vordenker.
Einer
ich bin
der ein Vordenker.
Kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn.
Ja, ja. Katholisch auch.
Nein, ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, jetzt schon darüber zu diskutieren, welche Koalition denn da entstehen könnte, trägt das auch nicht zur Beruhigung bei.
Ich möchte ja nur gerne wissen, was Sie sich das
wir müssen jetzt als CDU mal sagen, was wir wollen. Das ist die Rolle in der Opposition. Die ist leichter als 16 Jahre Großkoalition. Mussten wir vieles mitvertreten.
Das haben Sie ja jetzt gut formuliert.
Jetzt sind wir freie Menschen, haben ein Grundsatzprogramm. Friedrich Merz hat das
angeschaut. Ich fühle mich auch noch einigermaßen frei.
Nein. Ihr würdet auch manchmal bei unseren Anträgen mitstimmen, wenn ihr könntet.
Also Anträge, so,
aber pass auf.
Anträge
nein, also jetzt die CDU sagt jetzt, was ihr Programm, ihre Antwort ist. Und dann wird der Wähler entscheiden. Ich finde nur, Demokraten müssen, das hat sie recht, prinzipiell untereinander koalieren können. Und dann guckt man, wo gibt es die größten Schnittmengen. Und in der Tat kann man nicht sagen, mit den Grünen geht gar nichts. Denn Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein wird hervorragend regiert.
Gut, wir gucken nach Schnittmengen und ich bitte Sie...
In einem Industrieland Nordrhein-Westfalen, was ja nicht so einfach ist.
Ich bitte
Sie, auch eine gute Entwicklung hat. Ja.
Ich bitte Sie, die folgenden Sätze zu vervollständigen, damit wir in den letzten Minuten eine Idee davon bekommen. In meiner Wunschvorstellung liegt der Mindestlohn in Deutschland bei
14 Euro plus.
Ich bin dafür, dass die Tarifparteien in der Kommission das festlegen. Deshalb sollten wir es nicht politisch verhandeln.
Den Aber Satz, diese Kommission hat die Arbeitnehmer nicht gut behandelt.
Genau. Dann müsste sie besser konfigurieren.
Keine neue Diskussion.
Wir darüber reden, wie man die Kommission zu
okay, so ausgestalten kann.
Den Satz, Deutschland muss im großen Stil abschieben, halte ich für?
Ich glaube, dass er ein bisschen nicht weit überlegt war an dieser Stelle.
Der war Scholz, der Satz, ne?
Ja.
Deutschland muss den, der nicht rechtmäßig hier ist, abschieben.
Also Sie finden es richtig?
Bitte?
Sie fanden ihn richtig. Genau
so.
Ja,
in großem Stil sind so große Sprüche. Da, wo es rechtlich geboten ist, tun. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das immer
gemacht.
Wollen
wir nicht wissen. In 20 Jahren, in 20 Jahren.
Sie wollen einfach nur ganz kurz.
Ich will nur ganz kurz
antworten. Wir reden hier über mehr sozusagen differenziert.
Wir wollen ja nur eine Idee davon bekommen. Ja. In 20 Jahren haben wir in Deutschland ein Renteneintrittsalter von?
Finde ich auch nicht, dass man prophezeien sollte. Nur wenn wir alle länger leben, werden wir auch länger arbeiten müssen.
Ich glaube, dass das nicht gelten sollte für einen Dachdecker, für die Pflegekraft, für die es heute schon kaum dahin schafft.
Das deutsche Volk besteht nicht nur aus Dachdeckern.
Das stimmt.
So, okay.
Wenn Deutschland die Atommeiler wieder hochfährt, dann?
Die Debatte ist abgeschlossen, das wird nicht passieren.
Ich fürchte, sie ist abgeschlossen.
Der nächste deutsche Kanzler, die nächste deutsche Kanzlerin heißt?
Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler, würde ich sagen.
Wie langweilig. Der nächste deutsche Kanzler heißt?
Wie der heißt, weiß ich nicht, aber er wird aus der CDU kommen.
Wir können ja wetten drum. Wir treffen uns dann 2026 wieder.
Wie, nicht Friedrich Merz?
Wir entscheiden die Frage im Herbst.
Nicht Friedrich
Wir
Merz?
Wir entscheiden die Frage gemeinschaftlich im Herbst. In Freundschaft mit CDU und CSU.
Das klingt wie Markus
immer.
Söder. Das haben Sie mit dem
Wie immer.
Markus Söder höre ich da. Unter einem Kanzler Friedrich Merz wäre Robert Habeck?
Das ist ja noch nicht entschieden, wie ich gerade gehört habe, ob Friedrich Merz überhaupt Chancen aufs Kanzleramt hat.
Wäre Robert Habeck?
Muss vielleicht erstmal die Union unter sich klären.
Wäre Robert Habeck?
Das kann man auch nicht sagen, aber der Witz ist, wenn wir jetzt einen anderen Kanzler hätten und Jamaika gemacht hätten, hätte Robert Habeck die gleichen Positionen, Annalena Baerbock,
nur Christian Lindner. Kanzler.
Nur der Kanzler wäre besser.
Genau, nur der Kanzler wäre besser. Ein Döner in Deutschland sollte nicht mehr kosten als?
5 Euro.
Albern.
Wie albern?
Eine alberne Aktion, eine Dönerpreisbremse.
Das will, glaube ich, auch niemand. Aber es ist schon für viele junge Menschen wirklich ein Problem, dass man merkt, im alltäglichen Leben alles wird teurer. So. Das ist ein reales Problem.
In der nächsten Bundesregierung möchte ich Minister, Ministerin werden für...
Da habe ich nichts geplant.
Ich möchte meine Arbeit machen. Ganz zufrieden.
Also das verbindet uns. Und da sind wir schon mal zusammen.
Außenminister, Arbeitsministerin.
Nein, ich, wie gesagt, finde diese ganzen Spekulationen, aber auch, also tatsächlich, weil Sie hatten das vorher angesprochen, ich glaube wirklich, wir stehen jetzt 1,5 Jahre vor einer Wahl. Und das ist übrigens auch ein Problem, das hatten wir 2021 auch schon, wenn ein Jahr vor der Wahl eigentlich schon der Wahlkampf losgeht. Wir haben nur 4-jährige Perioden. Ich will, dass wir jetzt wirklich eine gute Arbeit machen bei dem, was wir noch vor uns haben, besser werden bei den Dingen, die wir gerade nicht gut machen, vielleicht auch ein besseres Verhältnis zwischen Regierung und Opposition hinbekommen, weil am Ende haben wir Kräfte in diesem Land, die leben von nichts als von Angst, Hass und dann die Hetze, die daraus folgt. Was man denen am besten entgegensetzen kann, sind Lösungen. Und wenn wir die ganze Zeit nur über Personaldebatten reden, wer wird was, wer kann sich wo durchsetzen und was passiert nach 2025, dann reden wir nicht über die Lösung. Und das wäre das, was wir machen müssen, wenn man die Demokratie schützen will.
Darf ich trotzdem noch die letzten beiden Fragen stellen? Das Tollste, das Markus Söder als Bundespräsident machen würde, wäre?
Es wäre mein Bayer. Das gab es noch nie in der Geschichte, außer Roman Herzog, der war aber in der CDU. Also,
ich würde sagen, Markus Söder hat sehr, sehr viele politische Talente. Ein Land zusammenzuführen ist es nicht. Sieht übrigens auch Huber, sein ehemaliger Parteivorsitzender.
Das hat er gerade gesagt im Interview. Ich bin sicher, dass wir eine Frau an der Spitze des Staates brauchen, denn...
Es wäre noch nie eine Bundespräsidentin, insofern könnte das naheliegen. Wir haben aber dafür lange Jahre eine Kanzlerin gehabt. Ich glaube, man wird im Jahre, was auch noch weiter weg ist als die Bundestagswahl, 2027... wird das jemand sein, der wirklich von vielen gewählt werden muss. Das wird nicht einfach eine Koalition entscheiden, sondern unsere Parteienlandschaft ist so vielfältig. Und gewählt wird die oder der, der da am meisten Zuspruch hat.
Gut. Haben Sie denn mit Friedrich Merz schon ausreichend darüber gesprochen, wie man Markus Söder verhindern kann als Kanzlerkandidat?
Nein. Der hat gesagt, sein Platz ist in Bayern und das glauben wir.
Genau. Das glauben wir nicht, weil...
Etwas, was Markus Söder gesagt hat, länger als eine Woche zu glauben, genau. Ist mutig auf jeden Fall.
Er hat jetzt gerade am 17. April wieder sowas Ähnliches gesagt.
Friedrich Merz ist ein Top-Kandidat dafür, hat auch gute Umfragen, ich auch. Ich glaube sogar an einigen Stellen sogar gar nicht so schlecht. Aber wir werden uns da auf jeden Fall gut einigen. Wir werden nicht das Schauspiel von 2021 machen, wo zu spät entschieden wurde. Vielleicht auch nicht richtig, das kann jeder selber beurteilen. Am Ende auf jeden Fall werden wir gut zusammenarbeiten. Und unsere persönliche Basis ist jedenfalls eine sehr, sehr gute und eine andere als die 2021 war.
Tritt immer noch nach,
ja,
ne?
Ja. Die Lehre ist trotzdem richtig. Und wenn das alle so sehen, ist es, glaube ich, gut, dass zerstrittene Parteien nicht gewählt werden und dass man sich 2025 bemühen sollte, es oder dieses Jahr im Herbst bemühen sollte, es besser zu machen.
Okay, dann schließen wir das damit ab. Ich habe aber noch einen Punkt, den ich vorhin besprechen wollte, den holen wir jetzt noch mal zurück, weil wir über die Stimmung auch in den sozialen Medien gesprochen haben, die das politische Klima, auch das schlechte politische Klima anheizen. Und uns ist aufgefallen, Frau Lang, dass Sie nicht klare Linien ziehen, um sich zu schützen, sondern dass Sie auch ganz freiwillig private Fotos schicken und posten. Und vielleicht können wir eins mal zeigen, dass Sie jetzt zuletzt geschickt haben oder gepostet haben mit Ihrem Freund zusammen, so ein ganz privater Moment auf einer Bahnfahrt. Daraufhin gab es, und das ist, glaube ich, nicht überraschend, jedenfalls dürfte es für Sie nicht überraschend gewesen sein, sehr, sehr viele großen Shitstorm und Hassbotschaften. Ist das, warum, ich meine es ganz ernst, warum machen Sie sich so verletzlich an der Stelle und wollen Sie sich das nicht nehmen lassen?
Weil man auch in der Politik Mensch bleibt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, Mensch zu bleiben. Das heißt nicht, dass jeder private Einblicke teilen muss. Das kann man ganz unterschiedlich machen. Es gab immer Politiker, die es sehr viel gemacht haben, Politiker, die es sehr wenig gemacht haben. Aber was für mich wichtig ist und für mich ist das Teil davon, für andere ist was anderes, nicht zu verhärten. Weil in so einer Phase, wo man diese ganzen Bullshit-Nachrichten liest, wo einen die eigene Mutter anruft, die auf dem Land in Baden-Württemberg lebt und sagt, am Nachbarschild, am Dorfseingang hängt ein Ampelmännchen, das gehängt wurde und die weiß, meine eigene Tochter ist gemeint. Da ist es ein sehr schneller, eine Versuchung, sich total zurückzunehmen, nur noch mit denen zu reden, die die gleiche Meinung haben wie man selbst oder zu sagen, harte Kante, ich ziehe jetzt voll durch, ich werde eine Maschine, ich werde ein kleiner Roboter in diesem politischen Amt. Und ich glaube aber, dass mir das nicht guttun würde persönlich, aber dass es vor allem meine Politik schlechter machen würde. Und deshalb ist für mich zu sagen, meine Hand bleibt ausgestreckt, mein Ohr bleibt offen, ich verhärte nicht in dieser Zeit, ja, das, was mich eigentlich so der Schutz gegen Zynismus ist. Mhm.
Würden Sie Ihr Rat mit Ihrer Erfahrung, das zu machen?
Na, ich würde es nicht machen. Ich habe selbst, obwohl ich es immer sehr zurückhaltend, wenn überhaupt, gemacht habe, Privates freigegeben, haben meine Kinder unter diesem Bundestagswahlkampf gelitten, weil sie es trotzdem persönlich abkriegten, weil man sie natürlich identifizieren konnte. Wenn Sie aber sagen, Frau Lang, ich will persönlich so bleiben, finde ich das dann ist es richtig. Mhm. Ich wollte persönlich auch bleiben, wie ich bin. Und ich hätte auch ab der Zeitpunkt der Nominierung nur noch gestellt, nichts sagend durch das Land laufen können. Mhm. Wenn Sie das so machen, wie ich es mache, passiert Ihnen auch mal ein Lachen. Mhm. Man hat mich kritisiert, dass ich in einer Fußgängerzone ein Eis gegessen habe. Ich weiß bis heute nicht, warum man das nicht darf. Aber es wird am Ende, also wenn ich jetzt nur noch staatstragend durchs Land gelaufen werde, immer die gleiche Miene, hätten wir vielleicht gewonnen. So, das wollte ich auch nicht. Ich wollte authentisch bleiben.
Das sind Sie beide. Nein, Sie können Sie leider nicht mehr beide. Da steht Helge Fuß und schaut schon ganz authentisch zu uns rüber und möchte uns sagen, was die Tagesthemen machen. Helge, was habt ihr vor?
So ist es, Karin. Wir schauen zuerst auf die Pegelstände in Bayern. Die Wassermassen haben heute Dämme durchbrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben. Bei einer Rettungsaktion starb zudem ein Feuerwehrmann und ein weiterer wird vermisst. Wie es für die Menschen in den betroffenen Gebieten weitergeht, dazu gleich mehr hier in den Tagesthemen.
Danke, Helge. Werden wir uns anschauen. Ich darf mich bedanken für die lebhafte Diskussion. Das war sie in jedem Fall. Danke für den Besuch. Danke für Ihr Interesse. Ihnen zu Hause auch. Bis nächsten Sonntag.